Guten Morgen, ihr Lieben, lieben Haigerer und wo sonst ihr hierher kommt. Wir grüßen euch ganz herzlich. Ich freue mich sehr, als alter Haigerer hier zu sein, heute Morgen auch mit Regina und unseren Kindern und unserem ersten Enkelkind, der kleinen Felicia, dieses Wochenende hier zu verbringen. Das ist sehr, sehr schön und wir sind sehr, sehr froh und sehr, sehr dankbar für die Zeit hier und für das, was wir erlebt haben und erleben. 40-jähriges Jubiläum, 1975 wurde ich ja berufen zur Wiedenester Konferenz und ein paar Wochen später auch hier in der Gemeinde ausgesandt als erster Wiedenester Jugendmissionar und dann hat das so seinen Lauf genommen, die Geschichte. Das ist also 40 Jahre her, wir können noch ein anderes Jubiläum bald feiern. Ich wurde am 10. Juli 1966 mit meiner Schwester Elsbeth hier in dieser Gemeinde getauft. Also wir haben bald 50-jähriges Taufjubiläum. Und ich bekam ein prophetisches Wort mit, das ich nie gedacht hätte, dass das trifft, so trifft. Das ist Johannes 15, Vers 16, wo der Herr Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Frucht ist Vermehrung des Lebens gleicher Art, geistliche Frucht soll gebracht werden und ich habe mich für viel zu schüchtern gehalten und unfähig, da irgendwas zu bewegen. Aber Gott hat sich gnädig erwiesen und sein Geist hat gewirkt und gedrängt, so dass wir heute hier auch sein können und so manches erlebt haben und Gott uns durchgebracht hat und manche Frucht gewirkt hat, sodass wir erleben konnten, dass immer wieder in all diesen Jahren Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Gott hat uns da einiges geschenkt und auch Menschen zugerüstet wurden in Dutzenden von Gemeinden jedes Jahr und Tausende von Menschen wurden jedes Jahr erreicht aus den verschiedenen Ländern, auch wo wir unterwegs waren und in Missionseinsätzen, die wir auch seit 47 Jahren jedes Jahr durchführen, nachdem wir gemerkt haben, dass das sehr, sehr schön ist, mit im Team unterwegs zu sein, geistliches Leben zu praktizieren und das dann weiterzugeben. Ja, heute Morgen habe ich das Thema bekommen, Hoffnung, Menschen der Hoffnung in stürmischen Zeiten. Regina und ich, wir haben einen turbulenten Anfang erlebt in diesem Jahr. Wir waren bei MissionNet mit über 2000 jungen Leuten aus 39 Ländern in Europa. Und da habe ich auch wurde mir irgendwie klar, das ist ein Wort für Haiger, dass dieses zu nehmen von den Menschen der Hoffnung in stürmischen Zeiten. Gott ist mächtig am Werk in Europa, in unserer Welt und auch hier in unserem Land, Gott sei Dank auch in unserem Leben. Wir können Menschen der Hoffnung sein in stürmischen Zeiten. Und heute, das soll der Kontext sein, der Text für diese Predigt aus Apostelgeschichte 27. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt gehört habt über Apostelgeschichte 27, was da steht. Apostelgeschichte, das ist die dramatische Geschichte, die Fortsetzung der Evangelien von dem Leben Jesu, was dann weiterging mit diesem kraftvollen Evangelium, wie es in die Welt hinausging, wie es von Jerusalem ausging und wie es sich ausbreitete bis nach Rom. Das ist da geschildert. Und da ist das mächtige Wirken Gottes berichtet. Es ist eigentlich die Geschichte Gottes mit den Aposteln. Es ist eigentlich nicht so sehr die Apostelgeschichte, sondern es ist eigentlich Gottes Geschichte mit den Aposteln. Und das ist das Schöne. Auch in unserem Leben schauen wir immer wieder auf das, was Gott getan hat. Ist gar nicht so wichtig, das, was wir machen. Das sage ich mir auch immer wieder und immer mehr. Sondern das Entscheidende ist, was Gott gemacht hat. Wir erzählen so manches und so vieles von uns, aber das Entscheidende ist eigentlich, was ist denn da eigentlich von Gott her passiert? Wo hat er denn Bleibendes gewirkt, Menschen befreit, freigesetzt und Veränderungen bewirkt, die Menschen gar nicht machen können, die wir nicht machen können? Aber wir haben ein kraftvolles Evangelium. Wir sind unterwegs mit dem lebendigen, dreieinigen Gott. Und der kann Leben schaffen und Dinge wirken, wo man dann über die Jahre und Jahrzehnte auf einmal Spuren sieht und erlebt, wie Menschen verändert wurden, wie sie bleibend verändert wurden. Das ist ein großes Vorrecht, auch für uns beide, für Regina und mich, das zu erleben. Es werden auch immer wieder auch Jubiläen. Wir werden doch jetzt vermehrt zu Jubiläen an alle möglichen Orte, verschiedene Länder eingeladen. Und das Schöne ist, dass die Leute uns immer wieder sagen, damals, als wir Missionseinsätze gemacht haben, da sind hier, ist der und der, die wollen euch gerne sehen, wir laden euch ein, die sind doch damals zum Glauben gekommen. In Paris zum Beispiel oder an anderen Orten, wo wir unterwegs waren, in Innsbruck waren wir kürzlich auch zu einzelnen Jubiläen, sind wir auch in der letzten Zeit ab und zu mal, da sind wir schon mal hingefahren. Und das ist unwahrscheinlich gut und schön zu wissen, dass Gott wirkt und dass wir Menschen der Hoffnung sind. Ich habe eine Botschaft für uns heute Morgen, für uns alle. Lass uns die hören und lass uns die mitnehmen, für uns alle. Unter diesem Thema Menschen der Hoffnung in stürmischen Zeiten. Das erste, stürmische Zeiten. Wir leben in stürmischen Zeiten. Wir hören, wir lesen viel davon. Und ich sage euch das auch nochmal bewusst, wir leben in der sogenannten Endzeit. Die Apokalypse läuft. Als die Apostel zu Pfingsten predigten, sagten sie schon, das ist hier die Endzeit, die hat jetzt begonnen, vor 2000 Jahren. Das stimmt. Und wir leben aber jetzt, 2000 Jahre später, immer noch und weiter in der Endzeit. Ich würde sagen, wir leben am Ende der Endzeit. Und wir merken, die Apokalypse läuft. Und wir Christen, wir sollen ja, das eine ist Wichtige für die Zukunft, wir sollen die Zeichen der Zeit beachten. Das hat der Herr Jesus Christus gesagt. Und manche Dinge in Bezug auf die Zeichen der Zeit, über die Megatrends, die sind neu. Es wird immer weltweiter, es wird immer häufiger, immer dichter und es wird immer vorstellbarer. Was da so in der Bibel gesagt ist, und das deutet uns auf das darauf hin, dass das ganz nahe ist, das Wichtigste der Endzeit. Wir warten ja nicht auf den großen atomaren Schlagabtausch, wir warten auf Jesus. Das ist ja das Größte und Wichtigste. Er hat gesagt, ich werde wiederkommen, persönlich, leiblich wiederkommen. Aber er hat auch Dinge vorausgesagt, sehr stürmische Zeiten hat er den Jüngern vorausgesagt und die laufen. Unser Sohn Dominik arbeitet ja bei Open Doors seit Mai als Manager. Und ist auch unter anderem mit zuständig für den Weltverfolgungsindex und aber auch, ist ja kürzlich wieder rausgekommen und es war in den Nachrichten kürzlich zu lesen, dass wir in diesen Jahren und in dieser Zeit so viele Christen verfolgt werden wie nie zuvor. Und dass das in einem Jahr um 40-50% zugenommen hat. Es sind also Millionen von Christen in verschiedenen Ländern, besonders auch durch die islamischen Konflikte Christen, die in Konflikten leben, die in stürmischen Zeiten leben, die Verfolgung erleben. Und der Herr Jesus Christus hat das unter anderem vorausgesagt. Das Erste, was er gesagt hat, immer wieder bei den Endzeitzeichen, ist, er hat von Verführung gesprochen. Und dann hat er von Kriegen, von Kriegsgeschrei gesprochen, dass Völker, einzelne Völkergruppen sich gegeneinander auflehnen werden. Er hat von Erdbeben gesprochen. Lukas, der Arzt, hat bei seinen Endzeitzeichen besonders auch die Seuchen noch hervorgehoben in seinem Sondergut. Das ist interessant und wichtig zu hören und zu wissen. Und wir haben heute so eine Geschichte jetzt hier aus Apostelgeschichte 27. Eine einzigartige Geschichte in der Bibel von Lukas, diesem unwahrscheinlich guten Historiker. Es ist einzigartig, was hier berichtet wird, wie das berichtet wird. Ein Getreidefrachter ist da unterwegs mit einer Besatzung, bunten Besatzung. Verschiedene Leute sind da unterwegs, Schiffe mitten im Mittelmeer und die Boten Gottes darauf. Und was da so abläuft, und das ist sehr ausführlich, sehr detailliert geschildert, sehr gewissenhaft, Namen genannt, Orte genannt, das hat sich alles erfüllt. Das ist Geschichte, Menschheitsgeschichte, was da berichtet wird in der Bibel. Aber es ist auch Heilsgeschichte. Gott hat seine Gemeinde, sein Team da, das auch da unterwegs ist. Und es geht nicht, wer weiß, wie alles glatt, weil da ein paar Christen sind, sondern sie sind in diesen stürmischen Zeiten, die sind mit dabei. Paulus war in Caesarea im Gefängnis in Israel vor dem König Agrippa und dem Statthalter Festus. Und sie wollten ihn schon freilassen und es war eine Verhandlung und Paulus hat sich dann auf den Kaiser berufen, weil er römischer Staatsbürger war und dann kam es dazu, dass er nach Rom gebracht werden sollte. Er wurde nach Rom gebracht, er war mit einigen Soldaten, wurde er nach Rom gebracht und zu seinen drei Missionsreisen ist uns dann in der Bibel eine vierte Reise des Paulus berichtet, nämlich die Reise nach Rom. Und da ist das, was hier geschildert wird, von dieser Reise nach Rom. In Apostelgeschichte 26, der letzte Vers, da steht, dass er sich auf den Kaiser berufen hat. Und wir können diesen Mann freilassen, meinte Agrippa zu Festus, hätte er sich nicht auf den Kaiser berufen. Aber er hat das gemacht und deswegen sollte er nach Rom gebracht werden. Nachdem, Apostelgeschichte 27 lese ich jetzt, feststand, dass wir auch nach Italien segeln sollten, wurde Paulus mit einigen anderen Gefangenen, dem Hauptmann Julius, vom kaiserlichen Regiment übergeben. Wir gingen an Bord eines Schiffes, das aus Adramyttion kam und verschiedene Häfen der Provinz Asia anlaufen sollte. Dann stachen wir in See. Uns begleitete auch der Mazedonier Aristarchus aus Thessalonich. Aristarchus war dabei, ein Christ aus Thessalonich ist gesagt. Und dann ist das ein auffälliger Wir-Bericht, ist interessant. Also der Schreiber, der Lukas, der Arzt, der hervorragende Historiker, der Bruder, war mit Paulus unterwegs. Es war ein Team unterwegs. Es war Paulus und zumindest noch zwei Christen waren mit dabei. Und es war auch möglich, da mitzureisen. Und die haben das erlebt. Der Paulus, der Aristarchus und der Lukas. Also die waren da mit dem Schiff unterwegs. Und es war am Ende des Jahres 59 nach Christus. Es begann die Saison mit dem Sturmwind. Es war Herbst. Das kann man aus diesen Angaben hier entnehmen, dass sie da mit dem Schiff unterwegs waren. Ein Getreidefrachter wollte nach Rom fahren. Da konnte man sehr gut Geld mitmachen mit dem Wintergetreide. Die große Stadt brauchte das zur Versorgung. Und da waren also Schiffe unterwegs. Und Paulus, man sagt, er hätte 5 Schiffsreisen mit so etwa 15.000 Kilometern in seinem Leben schon unternommen oder insgesamt unternommen. Hatte schon einige Erfahrungen. Und er sagte, ihr lieben Leute, wir müssen vorsichtig sein, der wilde Wind beginnt jetzt hier. Da steht in Vers 7, sie kamen langsam voran, sie sagten aber, sie wollten das doch machen. Und Paulus sagte, wir sollten eigentlich hier überwintern, das wird zu gefährlich. Da steht auch doch der Hauptmann. Und die verschiedenen Leute, die werden hier genannt, der Schiffsagner, die Schiffsbesatzung, die dort etwas zu sagen hat, die sagt nein. Und vor allem der Schiffseigner hat gesagt, wir wollen doch fahren, fahrt unbedingt los. Paulus hatte gesagt, nee, das wird alles zu gefährlich, wir sollten hier überwintern, wir sollten nicht losfahren. Da steht doch, der Hauptmann gab mehr auf das Urteil des Kapitäns, zumal auch der Besitzer des Schiffes zur Weiterfahrt riet, weil sich außerdem der Hafen zum Überwintern schlecht eignete, bestanden die meisten darauf, weiterzufahren, wenn irgend möglich. Nur Paulus hat gesagt, nee, lieber nicht hier das Ganze, aber sie haben es anders entschieden. Sie hatten ja schon die Christen gesehen, sie erachteten sie, aber jetzt waren sie dann doch anderer Meinung. Und ich frage mich, was hat die Leute da getrieben, dass es so besonders stürmisch wurde? Nun, es war natürlich ein Stückchen auch die Profitgier und die eigenen Überlegungen, das eigene Vertrauen in die eigene Kunst, in die eigenen Fähigkeiten und darauf setzten sie. Und nur Paulus hatte den Eindruck, Leute, das sollten wir nicht machen hier. Und dann nahmen die Dinge seinen Lauf, sie fuhren los. Vers 13, als ein Südwind aufkam, fühlte sich die Schiffsbesatzung in ihrem Plan bestärkt zunächst. Sie lichten die Anker, sie segelten los. Doch schon bald schlug das Wetter um. Der gefürchtete Nordoststurm kam auf und trieb das Schiff auf das offene Meer hinaus. Vergeblich versuchte die Mannschaft, Kurs zu halten. Wir trieben dahin, Wind und Wellen ausgeliefert. Mächte und Kräfte stärker als die Menschen, stärker als sie das auch erwartet und erahnt hatten. Dann kamen sie an einer kleinen Insel vorbei. Da versuchten sie, das Rettungsboot einzuholen. Dann haben sie Taue um das Schiff gebunden, sich selbst zu sichern, alles versucht, steht da in der Bibel. Es ist alles erstaunlich berichtet, in Vers 17 steht das. Und dann warfen sie Treibanker aus, weil sie fürchteten, sonst auf die Sandbänke vor der afrikanischen Küste zu geraten. Dann ließen sie das Schiff einfach treiben. Der Sturm wurde so stark, dass die Besatzung am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord warf. Also der kostbare Weizen flog ins Meer. Und dann sogar die Schiffsausrüstung wurde rausgeworfen, teilweise immer mehr. Tagelang sahen wir weder Sonne noch Sterne und der Orkan tobte so heftig weiter, dass schließlich keiner mehr an eine Rettung glaubte. Leben in stürmischen Zeiten, wir sehen hier einiges schrittweise, was hier los war. Die totale Orientierungslosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, die Ratlosigkeit. Die hatten nicht so elektronische Geräte, wie das heute war. Sie waren angewiesen zu schauen auf die Sterne, auf den Himmel, aber den sahen sie auch nicht mehr. Tagelang, 14 Tage lang, keine Orientierung, nur Wasser, nur Wellen, stürmische See. Schwierig. Und es wurde immer schwieriger. Und es steht, sie glaubten selber nicht mehr an eine Rettung. Sie merkten mehr und mehr, wir können uns selber nicht retten. Sie waren hoffnungslos, sie waren ratlos, sie waren mutlos. Alles dahin. Keine Hoffnung. Das waren falsche Hoffnungen, die sie hatten zuvor. Und so passiert es da. Paulus sagt dann auch, das ist auch viel selbst verursachtes Schaden und Leid, das hier verursacht wurde. Ja, wir können uns selbst nicht leiten. Wir leben in stürmischen Zeiten. 60 Millionen Menschen sind auf der Flucht weltweit. Unzählige Dutzende von Kriegen sind derzeit da. Sehr viele Christen werden ermordet. Also das Chaos nimmt unwahrscheinlich Überhand. Alles ist außer Rand und Band. Die Ratlosigkeit, die Hoffnungslosigkeit, die Mutlosigkeit nimmt zu. In unserer Zeit, in unserer Welt. Auch die psychologische Befindlichkeit ist genau in diese Richtung, wie Jesus es vorausgesagt hat. Der beherrschende Grundzustand ist oft einfach nur Angst. Und es dämmert und es wird immer mehr auch deutlich, wir können uns selbst nicht retten, wir Menschen, mit unserer Welt, auch in unserem Leben. Und das stimmt. Das Ganze hat natürlich auch eine geistliche Dimension, auf die wir auch kommen in diesem ganzen Geschehen. Die Bibel verheißt uns auch stürmische Zeiten, Schwierigkeiten. Und die Bibel bringt uns auch zu diesem Schluss, wenn wir auf uns selbst setzen, wir sind hilflos, ratlos, mutlos. Wir können uns selber nicht retten. Du kannst dich selber nicht retten mit deinem Leben. Wir brauchen unbedingt eine Hilfe von außerhalb, eine Hilfe von dem lebendigen Gott. Und wir fragen uns, ist er dann überhaupt da? Wo ist er denn in dieser ganzen Situation? Ist er da? Wer kann etwas von dem sagen? Gibt es da jemand, der was hört? Gibt es da noch etwas anders als diese Geschichte, die wir hier so erleben, in dieser Not, in diesen stürmischen Zeiten? Ist etwas stärker vielleicht als der Sturm? Stürmische Zeiten. Wir leben in stürmischen Zeiten und das ist mein erster Punkt und meine erste Botschaft. Die Apokalypse läuft mehr und mehr. Es wird nicht besser in unserer Welt. Es wird tragischer, es wird heftiger. Wir Christen kommen mehr unter Druck. Die Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, die Schwierigkeiten nehmen zu. Das ist die biblische Botschaft. Und wir Christen sind auch betroffen und auch wir westlichen Christen auch. Und es kann durchaus sein, dass wir das auch mehr und stärker spüren, dass wir in Schwierigkeiten kommen, dass wir unter Verfolgung kommen, wenn wir bewusst auch mit Jesus leben, nur dass wir zunehmend Schwierigkeiten bekommen. Auch hier bei uns. Das Zweite, so ist es auch hier beschrieben in der Bibel, Rettung in letzter Minute. Sie waren also sehr, sehr hilflos, es stürmte. Lesen wir hier von einem Gespräch, das der Paulus hatte mit dem Hauptmann. Er sagte, macht ihm nicht große Vorwürfe, aber er sagt zu dem Hauptmann, ganz klar steht hier, wenn die Besatzung nicht auf dem Schiff bleibt, sind wir alle verloren. Die Matrosen, die wollten schon das Schiff heimlich verlassen, also unwahrscheinliche Zustände, auch sehr vertraut in unserer Welt, die eigentlich jetzt noch retten sollten, die versuchen zuerst ihre Haut zu retten. Hier steht das auch, ja, in diesem Text. Und im Morgengrauen forderte Paulus alle auf, etwas zu essen. Ihr habt 14 Tage lang gehungert, sagt er. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen und ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren, keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott laut und vernehmlich, sodass alles hören konnten und begann zu essen. Da fassten alle neuen Mut und aßen ebenfalls. Insgesamt waren aber 276 Mann an Bord. Als alle gegessen hatten, warfen sie die restliche Ladung Getreide über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Bei Tagesanbruch wusste keiner der Seeleute, welche Küste vor ihnen lag. Sie entdeckten aber eine Bucht mit flachem Strand. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen. Sie kappten sämtliche Ankertaue, ließen den Anker im Meer zurück und machten das Steuerruder klar. Schließlich ließen sie das Vordersegel und hielten mit dem Wind auf das Land zu. Kurz darauf lief das Schiff auf eine Sandbank auf. Während der Bug festgerammt war, wurde das Heck des Schiffes von der Brandung zertrümmert. Jetzt wollten die Soldaten alle Gefangenen töten, damit keiner von ihnen an Land schwamm und entkam. Doch der Hauptmann Julius hinderte sie daran, weil er Paulus retten wollte. Er befahl zunächst, allen Schwimmern über Bord zu springen und so das Ufer zu erreichen. Dann sollten die Nichtschwimmer versuchen, mit Brettern und Wrackteilen an Land zu kommen. Auf diese Weise konnten sich alle retten. Wow, was für eine dramatische Geschichte. Was für ein teuflischer Versuch. Es gab menschliche Versuche, die Besatzung wollte abhauen, die sie eigentlich noch auch da gebraucht wurden, die Seeleute. Dann, jetzt gab es dann diesen Versuch, die Gefangenen zu töten. Die römischen Leute, die diese Gefangenen in Paulus besonders transportieren, die wussten, wenn der abhauen würde, wurden sie hart bestraft. Es gab große Gesetze für die Leute, für den Hauptmann und für seine Leute, dass sie die Gefangenen gut darüber bringen. Und sie wurden selbst getötet, wenn die weggelaufen waren. Oder es gab andere Regeln für solche Soldaten, die Soldaten, die Jesu Grab bewachen sollten, die sind auch getürmt und weggelaufen. Die wussten nämlich, es war auch natürlich so, wenn Wachen geschlafen hatten, und das steht ja in der Bibel, dass das offensichtlich so war, die wären auch getötet worden. Und hier ist so eine Geschichte von den Soldaten, dass das aber auch verhindert wurde. Paulus und seine Leute, sie wurden da schon ernst genommen. Und wir erleben hier eine Rettung in letzter Minute. Und wir sehen hier Menschen der Hoffnung. Und sie bezeugen etwas. Und das ist sehr schön. Vers 23 bis 25, das ist Kern meiner Botschaft auch heute hier. Sie sagen etwas in dieser ganzen Not, als es so heftig wurde. Und Paulus sagt: In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel, Vers 23, ein Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte: Fürchte dich nicht, Paulus, du wirst vor den Kaiser, also nach Rom, gebracht werden. Und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Deshalb hab keine Angst, ich vertraue Gott. Der wird sich erfüllen, was mir gesagt wurde. Wir werden auf einer Insel stranden. Und dann waren sie schon lange daher hingetrieben und sie wurden dann gerettet. Da sehen wir die Menschen der Hoffnung, und es ist sehr interessant, was die gesagt haben, was der Paulus da sagte. Da gab es noch eine andere Perspektive in der Nacht. In dem nicht anders er geträumt hat, vielleicht konnten sie nicht schlafen, war wahrscheinlich nicht so einfach da zu schlafen. Aber sie waren auf Sendung mit Gott gegangen. Sie haben gebetet und sie bekamen eine Botschaft von Gott. Und Paulus, und sie sagen, diese Christen, er sagt drei Dinge, und das ist sehr wichtig. Erstens, sie bezeugen, zu wem sie gehören. Sie sagen, wir gehören zu Gott. Sie gehören zu dem dreieinigen Gott, dem Gott der Bibel. Das ist sehr, sehr wichtig, diese Botschaft. Menschen der Hoffnung, die wirklich Hoffnung haben. Christen, wir, die wir wirklich Hoffnung haben. Wir können und bezeugen klar, wir glauben, wir vertrauen dem dreieinigen Gott, dem Vater des Herrn Jesus Christus, dem lebendigen Gottvater, zu dem, der uns zu seinen Kindern machen will. Und zu dem wir Menschen so nahe kommen können, wie sonst nirgends in einer Religion. Nur bei Gott und bei diesem Gott kann man Vater sagen, in eine Familiengemeinschaft mit Gott kommen, über den Sohn, über Jesus Christus. Wir vertrauen dem lebendigen Gott, sagt er. Wir vertrauen Jesus Christus. Und wir vertrauen dem Geist Gottes. Der ist 60 Mal erwähnt in der Apostelgeschichte. Und hier in dieser Geschichte ist von Engeln die Rede. Dienstbare Geister Gottes. Sie erleben in diesen Nöten das Heer Gottes. Sie gehören zu diesem Gott. Der hat eine große Heerschar. Der hat eine große Macht. Er hat eine Herrscher, seine Leute, seine Boten zu begleiten, mit Engeln zu begleiten. Und er ist selber auch da und gegenwärtig. Menschen der Hoffnung können klar sagen und sie bezeugen das auch. Das klingt mir schon wie ein Abendmahl, wie Paulus da aufgetreten ist dann, wie der die ermutigt hat und wie der mit denen gegessen hat. Ja, das steht, er brach das Brot vor allen Menschen da. Und er setzt ein Zeichen der Hoffnung. Und dadurch wurden die anderen schon angesteckt. Das ist gut. Er hat auch nicht nur vorm daher geredet. Er hat ein Mahl gemacht. Und es steht, sie wurden satt und sie, es ist auch gut, wenn man was im Magen hat schon. Und sie, diese Mutlosigkeit, die Herzkrankheit des, auch des Glaubens wurde ein Stückchen behoben. Sie wurden angesteckt von Glaube, von Hoffnung durch diesen Apostel Paulus, durch dieses kleine Team von Christen, die ganz klar sagen, zu wem sie gehören. Zu wem gehöre ich? Das ist die Frage auch der Identität. Wie definiere ich mich? Zu wem gehöre ich? Zu wem gehörst du? Ich bin ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus. Ich folge Jesus nach, ich gehöre zu ihm, ich gehöre zu dem lebendigen Gott, ich bin ein Kind Gottes. Das ist die Identität von wahren Christen. Ich kann sagen, ich gehöre zu dem lebendigen Gott, er hat mich adoptiert als sein Kind. Paulus sagt das und dann sagt er noch ein zweites. Er sagt, wem sie dienen. Er sagt, diesem Gott diene ich, wir dienen diesem lebendigen Gott. Und das gehört zusammen. Wir werden berufen, wir werden gerettet von Gott, wir werden aber gerettet mit einem Ziel, nicht um uns weiter um uns selbst zu kreisen, sondern wir werden gerettet, um diesem lebendigen Gott zu leben und zu dienen. Und das ist der Paulus, der sagt das hier. Wir dienen dem lebendigen Gott. Und er hat mit Stolz an anderen Stellen gesagt, ich bin ein Knecht, ein Sklave, ein Doulos. Ein Sklave, ein Leibeigener von Jesus. Darauf war er sehr, sehr stolz. Wirkliche Christen sind in der Abhängigkeit, in ihrem Verhältnis, in ihrem Dienst. Wir sind Sklaven Jesu Christi. Leibeigene Jesu Christi. Wir sind ganz voll von ihm in Beschlag genommen. Sklaven konnten keine Nebenjobs annehmen. Das wäre Zwiespältigkeit gewesen. Wir können nicht zwei Herren dienen. Ein Sklave war ein Leibeigener, der hat hundertprozentig seinem Herrn gehört. Und das haben die Christen damals gesagt und immer wieder betont. Wir dienen dem lebendigen Gott. Wir sind bei ihm angestellt. Wir machen keine Schwarzarbeit für den Teufel. Sondern wir dienen, wir leben dem lebendigen Gott. Wir sind sein Sklaven. Und das ist etwas ganz, ganz Schönes, in diesem Sinne Sklave zu sein. Das betont einfach das zu ihm gehören und total mit ihm unterwegs zu sein, mit diesem Gott, mit diesem guten Herrn unterwegs zu sein. Das ist das Zweite, was er betont. Und das Weitere, was er betont, er sagt, wir vertrauen den Verheißungen Gottes, den Versprechungen des Wortes Gottes. Gott hat nämlich gesagt, er will seine Leute führen, er will sie nicht verlassen. Und Paulus wusste, er hatte eine Verheißung, er hatte eine Berufung. Er wusste innerlich, er sollte das Evangelium weitersagen und er wusste innerlich auch in seiner Gemeinschaft mit Gott, dass er nach Rom kommen sollte. Er wusste in seiner Berufung, ich komme nach Rom. Er wusste um seine Berufung, um seine Bestimmung. Er wusste, mein Leben ist in Gottes Hand und es endet mit Gott, wenn ich Gottes Auftrag, wenn ich Gottes Berufung gelebt habe. Das sind seine Verheißungen. Er führt mich so lange, wie er einen Auftrag für mich hat, und so lange bin ich eigentlich untötbar. Ist ungeheuerlich, oder? Ich vertraue dem lebendigen Gott. Vertraust du den Verheißungen? Was sind die Verheißungen Gottes für dein Leben, für deine Berufung, für deine Bestimmung. Der lebendige Gott hat etwas mit uns vor. Er möchte und er will und er wird uns zu sich bringen. Wir haben diese Hoffnung durch die Auferstehung Jesu, durch Jesus und seine Verheißung. Wir werden eines Tages bei Gott sein. Er bringt uns durch. Und wir haben auch eine Bestimmung im Leben. Und Paulus wusste, er hat einen Auftrag, auch nach Rom zu kommen, um dieses kostbare Evangelium nach Rom zu tragen. Und er war Gefangener. Und dennoch hatte er ungeheure Möglichkeiten. Das waren nämlich Elitesoldaten, mit denen er hier unterwegs war. Und er kam auch in Rom zu des Kaisers Haus, in den Palast der Elitesoldaten, die einen ungeheuren Einfluss hatten auf das ganze Reich, die bei der Wahl des Kaisers sogar Mitbestimmung hatten. Da reiste Paulus hin. Da war er gefangen, da hatte er ein Apartment, er konnte sogar ein paar Freunde mitbringen. Er war allerdings angekettet an Soldaten und die wurden alle paar Stunden ausgewechselt. Das war aber auch ganz interessant für einen Evangelisten, ja. Der hatte Leute, die waren angekettet, die konnten nicht weglaufen. Dann hat er natürlich die ganze Zeit mit denen das Evangelium erklärt. Und das waren Elite-Soldaten, die einen ungeheuren Einfluss hatten im Römischen Reich. Ja, wie Gott das alles gewirkt und geführt hat. Gott hat etwas vor mit unserem Leben. Er kann Dinge tun und er will uns gebrauchen, auch uns kleine Leute, uns gut bürgerlichen Leute. Er will nicht, dass wir einfach verbürgerlicht hier verkommen, als kleine Leute unser Häuschen bauen und dann redlich und zahm einfach in unseren christlichen Ghettos hier leben. Er möchte, dass wir aufbrechen für Jesus. Ich bin wirklich sehr dankbar, auch wie Gott gewirkt hat in meinem Leben, die Gnade Gottes. Und mir ich gemerkt habe, ich habe eine Bestimmung. Gott will mich gebrauchen, das Evangelium vielen Menschen zu bringen. Und dass aus verschiedensten Völkern Menschen Jesus kennenlernen, dass Christen zugerüstet werden. Über 90% in den Gemeinden der Christen, auch hier weithin in Deutschland, erzählen nicht regelmäßig weiter von Jesus. Das ist eine ungeheure Tragödie. Sehr viele Gemeinden haben keinen Dienst, wo man permanent ermutigt und angeleitet wird, Zeugnis zu geben. Wann hast du das letzte Mal in deiner Umgebung erzählt von Jesus, dass du zu Jesus gehörst, dass du Jesus dienst und dass du weißt, dass er in den Wirrwarr des Lebens auch für dich, dass er seine Verheißungen erfüllt und dass du eine Segensspur Gottes in Richtung der Verheißungen Gottes spürst in deinem Leben. Ich ermutige euch, ich erfordere euch heraus heute Morgen hier. Wir ermutigen euch. Wir haben es erlebt auch in unserem Leben. Der lebendige Gott ist ein gewaltiger Retter. Und diese Weltgeschichte, die hat noch eine andere Geschichte, nämlich eine Heilsgeschichte. Und Erich Sauer aus Wieden, der ist der alte Leiter, hat gesagt, die Weltgeschichte ist das Baugerüst der Heilsgeschichte. Und Gott hat seine Geschichte. Und Gott redet und wirkt und in diesem Sturm macht er da das offenbar. Und ich ermutige euch heute Morgen und wir fordern euch heraus, wegen dieser großen Rettung Gottes. Die größte Rettung Gottes ist nicht diese irdische Rettung, wo alle gerettet wurden. Die größte Rettung Gottes ist, dass er sich hineingegeben hat in den Sturm dieser Welt, in die Sünde dieser Welt, in Jesus Christus. Er hat das Kreuz aufgerichtet. Jesus Christus ist aus lauter Liebe zu dir und zu mir am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden. Es gibt schon einen Prototypen, einen ersten dieser neuen Generation, der neuen Welt. Wir haben die Hoffnung der Auferstehung. Wir werden verwandelt, wenn wir mit Jesus leben. Wir werden bei Gott sein. Wir bekommen neue Auferstehungsleiber. Ähnlich wie Jesus nach seiner Auferstehung ein Auferstehungsleib hatte. Der Tod konnte ihn nicht halten. Die Auferstehung ist da. Die Wand des Todes hat ein Loch, eine Tür bekommen. Das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung gründet sich letztlich auf Jesus, auf seine Auferstehung, auf seine Macht, auf seine Rettermacht. Das ist die Hoffnung in letzter Minute, in letzter Zeit, auch in der Endzeit, dass wir Jesus Christus vertrauen. Rette dich bei ihm. Sei einer, der ganz klar zu Jesus sich bekennt und mit ihm lebt. Ich möchte euch heute ganz praktisch auch noch herausfordern. Ich möchte euch herausfordern, werde auffällig. Nicht dem Gesetz gemäß, dass du irgendwelche krummen Dinge machst, sondern auffällig durch deine Hoffnung. Das steht in der Bibel. Ja? Wir sollen auffällig leben. Wegen unserer Hoffnung sollen uns die Leute fragen. Und wenn sie nicht fragen, dann sollen wir sie fragen. Seid bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, sagt die Bibel. Dass wir von Jesus ganz klar sagen, in dieser hoffnungslosen Zeit, dass wir auffallen durch unsere lebendige Hoffnung, durch unsere Freude über Jesus, dass wir unser Leben auf ihn einstellen, dass wir kein zwiespältiges Leben führen. Wir können nur einem Herrn dienen. Wir sind Sklaven Jesu Christi, machen keine Schwarzarbeit für den Teufel, habe ich gesagt. Deswegen bekenn dich klar zu Jesus, habe den Mut, in deiner Art, auf deine Art und Weise, das Evangelium zu verkündigen. Wenn Leute mich sehen oder uns sehen, dann denken die immer wieder, oh, das sind die schlimm. Die rennen die ganze Zeit auf der Straße mit Traktaten herum. Die wollen, dass wir alle auf die Straße gehen und Traktate verteilen. Also die meiste Zeit unseres Dienstes haben wir nicht irgendwo auf der Straße Traktate verteilt. Das machen wir auch noch. Wir haben unzählige Glaubenskundkurse gemacht, uns auf die natürlichsten Weisen mit Menschen gesprochen. Und das ist unsere Art Lebensstiltraining für Evangelisation. Und wir möchten, dass jeder seine Art findet, aber dass wir mutig uns klar zu Jesus bekennen, uns outen, dass wir zu Jesus gehören. Wenn Leute dich fragen, wer bist du? Sag es doch klar. Ich bin ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus. Ich bin ein bewusster Christ. Ich verbinde dein Zeugnis, diese Fragen, dein Alltagsleben ganz klar und natürlich und fest mit Jesus. Nenne den Namen Jesu. Sprech den aus. Der hat ungeheure Macht, Menschen zu retten. Regina und ich, wir haben das über all die Jahre erlebt, sind jedes Jahr einige Leute zum Glauben kommen. Machtvolle Dinge sind passiert. Menschen sind heil geworden, befreit worden. Sündenvergebung. Wunderbare Befreiungen haben wir erlebt. Ja, erkenne deine Berufung. Gott hat eine Bestimmung, eine Berufung. Du hast Begabung und Jesus wird dich führen und er wird dich gebrauchen. Und selbst so ein verklemmter Kerl aus Heiger, aus einer großen Familie, kann dir gebrauchen und aussenden. Und dass der nach 40 Jahren dann immer noch von Jesus erzählt. Das ist nicht von mir, das hat alles mit Jesus zu tun. Auch Regina wird ja gleich noch was weiter sagen. Und wir möchten euch ganz sehr ermutigen, eure Bestimmung zu erkennen und zu leben und zu wissen, ich lebe mit dem lebendigen Gott und ich werde so alt und ich werde so geführt sein unter seinen Verheißungen, wie er etwas für mich hat. Solange werde ich leben, solange werde ich ihm dienen, solange werde ich zu ihm gehören und darüber hinaus. Und wir dürfen Teil einer Rettungsmannschaft sein und Menschen der Hoffnung sind Ermutiger. Nörgler haben wir schon genug, Kritiker haben wir auch schon genug. Wir brauchen Ermutiger. Das steht in der Bibel, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt. Die Gegenwart ist die Zeit, die wir haben. Und passt auf, dass niemand verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Hebräer 3, Vers 13. Ermutigt einander jeden Tag, indem wir das Evangelium leben, das Heil leben und weitergeben. Dafür sind wir da. Dafür wollen wir auch weiter da sein. Deswegen sind wir heute hier, uns mit euch zu treffen, mit euch Mahl zu feiern, jetzt auch. Und dafür sind wir sehr dankbar. Wir sind Menschen der Hoffnung. Ich fasse zusammen. Es sind stürmische Zeiten, es werden noch mehr stürmische Zeiten. Aber das Schönste und Beste ist, es gibt Rettung, auch Rettung in letzter Minute. Großartige, wunderbare Rettung in dieser Zeit und Gegenwart. Und Menschen der Hoffnung bekennen sich klar. Sie sagen, zu wem sie gehören. Sie sagen, wem sie dienen und sie sagen, wem sie vertrauen, dass er die Berufung ihres Lebens segnet und zum Ende bringt und erfüllt. Das ist gefragt und solche Leute sind wir. Amen. Lasst uns aufstehen und einzeln mit uns beten. Kurze Gebete, gerade eine kleine Gebetsgemeinschaft haben.